Herzlich willkommen in der Erlösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 14. September 2008. Das Thema der Predigt lautet: Wie finde ich den rechten Weg im Alltagsdickicht? Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Habt ihr am Mittwoch das Fußballspiel angeschaut? Bestimmt viele. Es war total spannend. Also wir mussten bei der zweiten Torparade dann echt aufpassen, dass wir nicht das Wohnzimmer demoliert haben. Also es hat einen doch schon ziemlich gepackt. Der Klose trifft dreimal und schießt sich praktisch aus seinem Tief. Das war grandios. War richtig berührt. Vielleicht denkst du, einen solchen Befreiungsschlag, das bräuchte ich auch. Der kommenden Woche, was weiß ich, geht die Schule wieder los. Und es wird ein echt hartes Geschäft. Wenn ich da gut durchkommen will das nächste Jahr, dann braucht es viel Disziplin. Macht das eigentlich Sinn oder soll ich es einfach fahren lassen? Oder du denkst, am Dienstag geht der Alltag wieder los. Putzen, waschen, mich mit meinen Kindern auseinandersetzen. Das ist so anstrengend. Wird das einmal besser? Egal wie deine Sorgen aussehen, es gibt einen wirklichen Weg heraus. Und das ist der Weg der Bibel. Allerdings hat die Bibel nie verhehlt, dass das kein Spaziergang ist. Aber er führt zum Ziel so sicher, wie die drei Treffer im Tor waren am Mittwochabend. Dieses Bild, das ich aufs Programm gedruckt habe, der breite und der schmale Weg, es illustriert eine Vorstellung Jesu, die für ihn, um das Leben zu begreifen, ganz wichtig war. Nämlich, im Leben gibt es zwei Wege. Und er sagt, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Viele sind's, die darauf hingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Wenn du tust, was Jesus sagt, dann kann's eng werden. Vielleicht bist du dann in der Minderheit, vielleicht sogar ganz allein auf deinem Weg. So, zugegeben, das Bild ist nicht ganz ideal kopiert, man sieht es nur mit Mühe, aber so wie auf dem Bild auf dem rechten Weg nur wenige unterwegs sind. Du merkst, wie die Mehrheit in deiner Klasse oder in deiner Nachbarschaft andere Wege geht, und manchmal, da erfüllt dich ein ganz tiefes Gefühl, dieser Weg, den die anderen gehen, der ist bequemer, der ist bunter, der ist ansprechender. Aber Jesus sagt, das scheint nur so. In Wirklichkeit führt ihr Weg ins Verderben. Und darum rät Jesus, geht hinein durch die enge Pforte. Bei uns ist so, abends so circa 7 oder so, da kommt immer Galileo. Ich weiß nicht, ob ihr auch so triviale Sendungen anguckt, aber bei uns, wir gucken das immer wieder mal an. Da ist so ein Kommen und Gehen, da ist so ein Change, da kommen die einen, die anderen gehen. Und da läuft halt die Kiste und das gucken wir ab und zu an. Und da war irgendwann diese Woche, kam so eine Sendung, da wurden also, da kommen immer irgendwelche schlauen Sachen, da war so eine Sendung, da wurde gezeigt, also wie Männer auf Frauen reagieren, und es sollte irgendwie Tipps geben, dass du schneller zu deinem Partner kommst. Also wenn du den rechten Geruch hast oder eben die rechte Figur oder was weiß ich, dann funktioniert es besser, und wenn nicht, dann funktioniert es schlechter. Und das wird den Leuten propagiert, und da werden dann große Kampagnen gemacht. Wenn du das, dich danach richtest, dann gelingt dein Leben. Das ist so blank und hohl und so ein Nonsens. Die Untersuchung, die uns weiterbringen würde, wäre die, wenn man guckt, wer auf diese Art und Weise eine Partnerschaft einging. Was war nach einem Monat? Was nach 5 Monaten? Was ist nach einem Jahr? Was ist nach 10 Jahren? Was ist nach 20 Jahren? Ja, auf diese Dinge kommt es an. Aber da sind wir schon beim schmalen Weg und bei der engen Gasse. Wie finde ich den rechten Weg im Alltagsdickicht? Das ist das Thema heute. Jesus gibt Antworten und Ratschläge. Und der erste lautet, sieh auf die Früchte. Wie ich vor ungefähr 20 Jahren meine erste Stelle angetreten habe, das war noch als Musiker, machte ich eine ganz wichtige Erfahrung für mich. Eines Tages kam, das war vielleicht so nach 2 Wochen, kam der Fagottist auf mich zu und sagte, du, ich möchte dich zum Abendessen einladen. Das war für mich ganz toll. Das war die erste Einladung, die ich bekam. Ich fühlte mich ganz allein dort in Mannheim und es ging mir echt schlecht. An dem Abend konnte ich mich richtig aussprechen. Er fragte, wie es mir geht, wie es im Team funktioniert und mit den Kollegen, vor allem mit meinem Kollegen, wo ich auf der gleichen Ebene war. Dann fragte er, wie meine Vertragsbedingungen waren und ich war richtig froh, dass ich mich einmal aussprechen konnte. Am nächsten Tag spürte ich, dass meine direkten Kollegen komisch waren. Bald merkte ich, dass dieser Fagottist unser Gespräch gegen mich verwendete. Und der Gipfel war, dass ich aufs Personalbüro musste und dass an meinem Vertrag zu meinen Ungunsten etwas verändert wurde. Mit falschen Leuten musst du rechnen. In der Schule, in der Ausbildung, in der Nachbarschaft. Und Jesus möchte, dass es dir gut geht. Und darum mahnt er, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind wie reißende Wölfe. Wie soll ich sie erkennen? Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Darum, an ihren guten Früchten sollt ihr sie erkennen. 2 Dinge möchte Jesus erreichen. Erstens, Jesus möchte dich sensibilisieren für den Unterschied zwischen Schein und Sein, Schein und Wirklichkeit. Schau dir die Früchte der Menschen an, die deine Begleiter, Lehrer oder Berater sein wollen. Studiere ihre Ergebnisse und dann urteile, ob du ihrem Weg folgen willst. Nicht Worte sind entscheidend, sondern ob diese Menschen mit ihrem Leben etwas Gutes hervorbringen. Der Apostel Paulus, der sensibilisiert die Gemeinden immer und immer wieder für Früchte eines Lebensstils. Beispielsweise, nur ein Beispiel, schreibt er an die Gemeinde in Galatien und benennt als schlechte Früchte unter anderem Unzucht, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung und Neid. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Wenn du mit anderen Leuten zusammen bist, stell, das ist die Gretchenfrage. Ein 2. Aspekt. Die Universität Chicago hat eine wissenschaftliche Studie angefertigt über Werte in Unternehmen. Auf der Basis von 17 Millionen Datensätzen wurden 8 Werte identifiziert, die ein Unternehmen zu einem Traumunternehmen machen. Was denkt ihr, welcher Wert an erster Stelle war? Hat jemand eine Ahnung? Hat jemand gelesen? Ich wäre nie drauf gekommen. Wahrheit. Wahrheit. Jesus will, dass seine Gemeinde ein Traumunternehmen ist. Und darum mutet er seinen Nachfolgern zu, die Geister zu unterscheiden. Das ist das 2. Wo man sich scheut, die Geister zu unterscheiden, und eine Kultur der Wahrheit fehlt, die natürlich zu Konsequenzen führt, riskiert auch eine Gemeindeleitung, eine Firmenleitung, eine Schulleitung, aber auch eine Gemeindeleitung riskiert, dass das Gute Schaden nimmt. So wie ein fauler Pfirsich den ganzen Korb kaputt macht. Wahrheit ist nicht einfach. Wahrheit ist schwer. Wer falsche Propheten und faule Früchte beim Namen nennt, der ist unbequem, der macht sich keine Freunde. Aber das ist ja genau das, was Jesus meint mit dem schmalen Weg und mit der engen Pforte. Wenn du auf dem rechten Weg gehst, wird's eng, auch in der Gemeinde. Aber Jesus mutet ihn seinen Nachfolgern zu. Warum? Weil es der Weg ist, der dich letztlich glücklich macht, der dich letztlich zum Ziel bringt. Weil es der Weg ist, der dich vielleicht an die Grenzen deiner Kraft führt, aber auch der Weg, der dir hilft, mit Gottes Kraft diese Grenzen zu überwinden. So wie Jesus am Kreuz. Wir haben vorher gesungen. Sie ließen ihn im Grab, aber Jesus ist auferstanden. Durch Gottes Kraft. Wenn du fragst, wie finde ich den rechten Weg im Alltagsdickicht, ist die erste Antwort, die Jesus gibt, sieh auf die Früchte. Die zweite ist, sei bereit, Gottes Willen zu tun. In dem Zusammenhang, wo Jesus von den zwei Wegen spricht, macht er deutlich, dass es aufs Tun des Willens Gottes ankommt, nicht aufs Denken oder Reden. In dem Sinn sagt er, es werden nicht alle, die zu mir kommen und Herr, Herr sagen, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Im Juni habe ich, kurz vor der Sommerpause, habe ich von einem Kollegen einen Brief bekommen, in dem er mir in ziemlich gereiztem Ton vorwarf, Leistungsdenken und Werkgerechtigkeit in den Glauben einzutragen, wenn ich immer wieder davon rede, dass es auf Früchte ankommt, dass auch Ergebnisse nicht einfach auf die Seite geschoben werden können, dass das Tun eine Rolle spielt. Wir sind hier in unserer Zeit, möchte ich mal sagen, der Christentumsgeschichte und auch in unserem Land sehr durch die Akzente der Theologie Martin Luthers sensibilisiert. Der Luther lebte ja in einer Zeit, wo die Theologie lehrte, der Mensch muss Gottes Liebe durch gute Taten verdienen. Und die Kirche verstand, aus dieser Theorie ein gigantisches Geschäft zu machen, nach dem Schema, wenn der Kreuzer in dem Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt. Leute wie Luther aber, die es mit dem Glauben wirklich ernst gemeint haben, wurden total verzweifelt und frustriert. Denn sie erkannten, ich werde aus eigener Anstrengung nie so viel verdienen können. Ich werde aus eigener Anstrengung nie so viel zahlen können, dass es reicht. In dieser Verzweiflung, Gott nicht genügen zu können, entdeckt Luther, Gottes Liebe gilt uns, ohne dass wir dafür zahlen. Jesus hat das in einzigartiger Klarheit gelehrt und in diesem Bewusstsein gelebt und gehandelt. Das ist die frohe Botschaft. Und so sagt der Paulus, wir werden ohne Verdienst gerecht aus Gottes Gnade durch die Erlösung, die Jesus gemacht hat. Damit ist gemeint, dein Leben ist von Anfang an, von dem her, wo Gott dich geplant und gedacht hat, von ihm in einer guten Weise geplant, sonst hätte er dein Leben nicht geplant. Du brauchst dir deinen Lebenswert nicht zu verdienen, dass du lebst, ist Grund, dass du weißt, mein Leben, da steht ein guter Gedanke dahinter. Diese Erkenntnis der Rechtfertigung des Sünders wird zur Befreiung Luthers und zum Schlagwort der Reformation. Aber es ist eine Tragik. Es ist eine ungeheure Tragik, dass heute oft aus dieser Rechtfertigung des Sünders im wahrsten Sinne des Wortes die Rechtfertigung der Sünde gemacht wird. Wer sich mit dem Verweis auf Gottes Liebe und Gnade von der Nachfolge befreit und dem Auftrag, Gottes Willen zu tun, der lügt sich doch in die eigene Tasche. Der Apostel Jakobus sagt, seid nicht nur Täter, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter, dass ihr euch nicht selber betrügt. Denen, die christliches Leben auf eine Sache der Gesinnung, des Denkens reduzieren, möchte ich zwei Beobachtungen zu bedenken geben. Erstens, weiß nicht, ob ihr Klarheit habt über die Frage, was ist eigentlich die Hauptabsicht der Bibel? Machen wir ein Experiment. Ich habe es auf den Zettel aufgeschrieben, dann könnt ihr es zu Hause mal nachprüfen. Lies das Neue Testament und nimm zwei Marker in die Hand. Den einen Marker, den gelben, mit dem streichst du alles an, wo etwas über Glaubenslehre gesagt wird. So die Theorie des Glaubens. Mit dem grünen Marker streichst du alles an, wo etwas übers Tun und über die Anwendung gesagt wird. Frage, wie viel Prozent ist gelb und wie viel grün? Dass die Bergpredigt Jesu 100% grün ist, also es um Anwendung geht, das bestätigt vielleicht bei manchem das Vorurteil, dass die Bergpredigt ohnehin ein Rückfall ins Gesetz ist. Dass der Jakobusbrief 80% grün ist, also viel Anwendung enthält, bestätigt Luthers Urteil, er sei eine strohene Epistel. Aber wie ist es beispielsweise mit dem Römerbrief? Der Schrift, in der Paulus im Grunde genommen die Summe seiner Glaubenslehre entfaltet und dem eine ganz besondere Stellung im Neuen Testament zukommt. Wie viel Prozent sind im Römerbrief gelb? Wie viel grün? Wie viel ist Anwendung? Was schätzt ihr? Wie viel? 20? Bietet jemand mehr? 60? 50%. 50%. Epheserbrief sind 50%, 1. Petrusbrief 60%, Galaterbrief 100%. Was ich mich deutlich machen möchte, ist, wenn du das wahrnimmst, entwickelst du ein Gespür dafür, die Bibel hat primär die Absicht, zur Lebensveränderung anzuleiten. Sie will deinen Charakter und dein Verhalten im Sinn Gottes prägen, so dass du am Ende deines Lebens glücklich bist. Zweite Beobachtung. Jesus begründet die Behauptung, dass es nicht aufs Bekennen, sondern aufs Tun des Willens Gottes ankommt, damit, dass er auf den Moment blickt, wo einmal unser Leben ganz offenbar wird. Auch die verborgenen Anteile unseres Lebens. Und Jesus sagt, es werden viele zu mir sagen an jedem Tag, und da ist er der Weltenrichter, das ist der Tag, wo wir einmal vor Gott stehen werden, und der Tag wird kommen. Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe doch dich noch nie gekannt, weiche von mir. Und Jesus macht deutlich, auch ganz spektakuläre Dinge haben nichts mit ihm zu tun, wenn sie nicht in einer Haltung geschehen, die Gottes Willen entspricht. Du kannst in deiner Gemeinde oder an deinem Arbeitsplatz wie der Apostel Paulus persönlich gelten. Oder es kann sein, dass durch dich Wunder geschehen, zum Beispiel Menschen in deiner Gegenwart eine heilvolle Lebensveränderung erfahren. All das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob du auf dem rechten Weg bist und ob am Ende du ans Ziel deines Lebens gelangt. Alles, was entscheidend ist, ist, ob du Gottes Willen tust. Diese Kritik Jesu an charismatischen Menschen ist auf einer Ebene mit dem, was Paulus Leuten in der Gemeinde von Korinth sagt, die ihre besondere Begabung zum Maß für alle anderen machen, wenn er sagt, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich wie ein dröhnendes Erz. Wenn ich prophetisch reden könnte, wenn ich alle Geheimnisse wüsste, wenn ich allen Glauben hätte, sodass ich Berge versetzen könnte, aber hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Wenn ich all meine Habe hergeben würde für die Armen, aber hätte die Liebe nicht, so wäre das zu nichts nütze. Wo Jesus von den zwei Wegen spricht, macht er zweitens deutlich, es kommt aufs Tun des Willens Gottes an. Dass dein Bekenntnis nicht nur Lippenbekenntnis und das Tun nicht in spektakulären Aktionen gründet, sondern in dem, wofür Jesus und sein Name stehen, nämlich in der tätigen Liebe. Aber woher weiß ich, was tätige Liebe ist? Birgit Hofheinz hat es vorher in der Lobpreiszeit schon gesagt, Jesus gibt uns eine ganz einfache Faustregel, nämlich alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist alles. Woher weiß ich, was tätige Liebe ist? Das ist die Faustregel. Und in dem Sinn gilt, sei bereit, Gottes Willen zu tun. Diese Faustregel hat noch einen anderen wichtigen Aspekt, und das ist mein letzter Gedanke. Gebt für Gott euer Bestes. Gebt für Gott euer Bestes. Am Mittwoch bei dem Länderspiel, das hat mich total ergriffen, weil irgendwie hat mir der Klose immer leid getan, dass er es nicht geschafft hat, und dann ging es dann so los. Wenn in der Wiederholung diese Torszenen gezeigt wurden, sah man keinen stolzen Schützen, sondern mit einer hingegebenen Entschlossenheit wollte er sagen, ich gebe doch mein Bestes. Nach dem Spiel im Studiogespräch mit Oliver Kahn war die große Frage, wie konnte Klose diese Wendung nehmen? Was hat Kahn geantwortet? Seine Antwort war, es ist erstens eine Sache harten Trainings und zweitens eine Sache des Kopfes, der Einstellung, der Entschlossenheit, des Willens. Eine mentale Sache. Ich gebe mein Bestes. Und wenn ich falle, wenn ich einen Fehler mache, wenn eine Ex daneben geht, dann stehe ich wieder auf. Und der Kahn hat dann immer wieder gesagt, das sind die Stürmer. Das sind die Stürmer. Und der Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle. Aber einer erlangt den Siegespreis. Lauft ihr so, dass ihr ihn gewinnt. Paulus sagt, Christen sollen alle Stürmer sein. Und der gleiche Geist ist in dieser Regel, die Jesus gibt, wo er von den zwei Wegen spricht. Ich meine das allererste Wort, alles. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Alles. Alles meint nicht ein bisschen, sondern ganzen Einsatz. Gebt für Gott euer Bestes. Gottes Auftrag an uns ist, dass wir fruchtbar sind. Die Bibel sagt das auf ihrer ersten Seite von der Weltschöpfung, wenn nachdem die Menschen geschaffen sind, gesagt wird, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Aber was ist, wenn mein Arbeiten, wenn mein Mühen unfruchtbar ist? Thomas Watson war bis 1956, also noch in der Vor-PC-Ära, Vorstandsvorsitzender bei IBM und ist heute in Fachkreisen bekannt für seine Organisationsmethoden. Einmal setzte ein Mitarbeiter ein Projekt in den Sand, $600.000 waren futsch. Watson nimmt das Telefon, ruft ihm an und sagt, morgen um 11 in meinem Büro. Der Mitarbeiter ruft seine Frau an und sagt, mir ist was ganz Furchtbares passiert, schau dir nach einem Job um, das geht nicht gut. Am nächsten Morgen um 11 meldet sich der Mitarbeiter beim Chef. Watson sagt, er soll hinsitzen, fragt, wie geht's Ihrer Familie, geht es Ihnen gut? Der Mitarbeiter, völlig entnervt, sagt, machen Sie es kurz, ich weiß doch, warum ich da bin, geben Sie mir meine Papiere und dann sind Sie mich los. Da ruft Watson entsetzt, sind Sie verrückt? Ich entlasse doch keinen Mitarbeiter, für den ich gerade $600.000 investiert habe in seine Fortbildung. Jetzt wollen Sie die Firma verlassen. Sie sind ja verrückt. Wenn die Bibel sagt, seid fruchtbar, gib dein Bestes, heißt das nicht, du darfst keinen Fehler machen. Dieser Mann wollte. Und der Chef war überzeugt, er kann's. Und darum vertraut er ihm. Als Jogi Löw am vergangenen Mittwoch nach dem Spiel gefragt wurde, was sagen Sie zur Leistung von Klose? Wie hat er geantwortet? Zuerst mal genau so, wie es jetzt ist. Er hat gar nichts gesagt. Und dann kam immer wieder diese Nachfrage. Und dann sagt er so ganz kleinlaut, aber man hat es gehört. Ich wusste, dass er das kann. Ich habe an ihn geglaubt. Das ist ein fantastischer Satz. Zwei Dinge müssen wir lernen, auseinanderzuhalten. Nicht können und nicht wollen. Jesus erzählt einmal, einer hatte einen Feigenbaum, der kam und suchte Frucht und da war keine Frucht. Da sagt er zum Weingärtner, ich bin jetzt 3 Jahre gekommen, habe Frucht gesucht, ich finde keine, hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Der Weingärtner aber antwortet, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe, in Dünge, vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Hätte Klose in den letzten Monaten, als es nicht so klappte, gegen den Trainer Stimmung gemacht, anstatt zu trainieren, hätte er sich in der Presse stolz irgendwo präsentiert, wäre das ein Zeichen gewesen, dass er nicht will. Dann hätte, denke ich, der Bundestrainer sich von ihm trennen müssen. So wie Jesus sagt, dann hau ihn ab. Wenn die Einstellung aber stimmt und du dein Bestes geben willst und auch kannst, kommt garantiert der Tag, an dem du dein Tor ablieferst. Ganz anders ist es, wenn jemand will, aber nicht kann. Als ich in der 8. Klasse ungefähr war, ist bei uns zu Hause in Hegnach in unserem Dorf eine kleine Schwimmhalle errichtet worden. Und dann wurde natürlich ein Schwimmverein gegründet, Hegnacher Schwimmfreunde e.V. Und die halbe Dorfjugend ist als Schwimmer gewonnen worden, weil irgendjemand muss ja auch schwimmen. Naja, so war ich auch und mein Freund waren in dem Schwimmverein. Mein Freund war von Anfang an bei den Besten, aber ich habe es also bei den Wettkämpfen nie nach vorne geschafft. Und irgendwann musste ich dann der Tatsache ins Auge blicken, Schwimmen ist nicht meine Stärke. Es tut mir und der Mannschaft nicht gut, wenn ich an der Stelle zu ehrgeizig bin. Ich denke, jeder von uns spürt, wo Stärken und Situation deckungsgleich sind. Da sind wir zufrieden, da machen wir uns selber und andere glücklich. Da fühlen wir uns zu Hause. Wenn du gute Leistungen zeigen willst, aber nicht kannst, bist du deshalb kein schlechter Mensch. Aber du solltest dich fragen, ob du am rechten Platz bist. Wenn du dich und die anderen nervst, vielleicht sogar beschwerst, solltest du über eine Veränderung nachdenken. Oft ist ja der Wechsel des Arbeitsplatzes, einer Schule oder auch eines Dienstbereiches in der Gemeinde oder vielleicht sogar einer Gemeinde das, was dich selber und andere glücklicher macht. Gott, dein Schöpfer, hat dich so ausgestattet, dass du ein fruchtbares Leben leben kannst. Gott hat für jeden einen Platz, wo er mit seinen Gaben hinpasst und sich und andere glücklich machen kann. Aber es ist deine Aufgabe, herauszufinden, was der Platz ist. So verstanden rät Jesus, wo er von den zwei Wegen spricht, auch, gebt für Gott euer Bestes. Vorgestern habe ich mit einem älteren Bruder aus unserer Gemeinde telefoniert. Und ganz selbstverständlich sagte er in dem Gespräch, so, jetzt beginnt wieder der Alltag. Obwohl er schon in Rente ist und obwohl er bald in Urlaub geht. Die Sommerpause ist offensichtlich ganz egal, wie alt du bist, ob alt oder jung, ob du in welcher Lebensphase du bist. Alle spüren, jetzt geht's wieder los. Vielleicht hast du Sorge, weil im Herbst etwas Schweres zu bewältigen ist. Mancher ist vielleicht auch vor den Ferien mit seiner Arbeit nicht fertig geworden und muss jetzt den Berg angehen. Heute ist nach der Predigt, nachdem ich mit uns gebetet habe, wieder die Möglichkeit, dass jemand für sich beten oder sich segnen lassen kann. Gustl Fuchs und ich werden wieder vorne sein, die Praise Team wird spielen und dann dürft ihr nach vorne kommen und wir können für euch beten. Das soll wieder ein Angebot sein und wir wollen es ganz bewusst zu Beginn dieses Gemeindearbeitsjahres machen und damit der Einladung Jesu Ausdruck geben. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Amen.